Bundeswirtschaftsminister Habeck scheint gerade nur ein Thema zu kennen, irgendwie und irgendwo Energieträger zu organisieren, die künftig russisches Erdgas und Erdöl ersetzen. Gestern hat er eine Partnerschaft mit Katar vereinbart, das Flüssiggas nach Deutschland liefern soll. Heute ist er in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dabei geht es um eine Zusammenarbeit bei der Wasserstoffforschung. Andreas Goldthau ist bei mir am Telefon, Politikwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Guten Tag, Herr Goldthau.
Schönen Nachmittag.
Werden deutsche Wohnungen im nächsten Winter mit Flüssiggas aus Katar geheizt?
Ja, zum Teil zumindest. Oder es gibt eventuell die Möglichkeit, geringe Mengen, aber in der Tat Mengen aus Katar nach Europa zu bringen. Ganz werden sie das russische Gas allerdings nicht ersetzen können.
Das klingt jetzt nicht so optimistisch. Also der große Wurf ist es noch nicht, offenbar.
Nun, wir müssen sehen, Russland liefert pro Jahr 150 Milliarden Kubikmeter an Erdgas nach Europa, 55 Milliarden Kubikmeter nach Deutschland. Das sind gewaltige Mengen. 150, das ist letzten Endes ein Drittel des gesamten europäischen Importes. So etwas zu ersetzen, ist schwierig. Und deswegen reist auch Herr Habeck, der Minister, im Moment in verschiedene Länder, um gezielt Produzenten anzusprechen, um jeweils die dort verfügbaren Mengen vertraglich zu binden. Das dauert eine Weile und ein Land selber und alleine wird nicht das russische Gas ersetzen können.
Wo hat er denn noch Möglichkeiten nachzulegen? Also Flüssiggas, in Klammern Fracking, da deutet manches auch auf die USA hin.
Nun, die erste Station war Norwegen. Dort sehen wir, dass eventuell einige Volumina möglich sind. Jetzt Katar. Hier sind auch einige Milliarden Kubikmeter zu holen. Höchstwahrscheinlich ist es allerdings so, dass die größten Möglichkeiten in den USA liegen, nicht nur was die Exportkapazitäten angeht, sondern auch was die Flexibilität bei den Verträgen angeht. Insofern, ich tippe auf die USA als der potenziell größte Lieferant von LNG für Europa jetzt im kommenden Jahr.
Jetzt habe ich schon Stichwort Fracking gesagt. Da gab es ja lange ausführliche Diskussionen in Deutschland, die endeten damit, dass Fracking-Gas hier nicht erwünscht wird, schon wegen der miesen Klimabilanz. Dabei bleibt es ja vermutlich. Also die Frage, wie sehr wird das dann die deutsche Klimabilanz am Ende möglicherweise verhageln in den nächsten Jahren?
Die Klimabilanz wird im Moment sowieso nicht besonders gut ausfallen. Wir werden einen Teil von der Kohleenergie zurückbringen und zurückbringen müssen, da wir zum Teil Erdgas ersetzen müssen im Strom- und im Wärmebereich. In den USA gefördertes Erdgas hat eventuell auch nicht die beste Klimabilanz. Aber letzten Endes geht es hier um zwei Dinge. Das eine, es ist eine Sicherheitsfrage, sich mit ausreichend Erdgas einzudecken. Es ist ja nicht nur so, dass wir eventuell russisches Gas sanktionieren. Es kann auch gut sein, dass Russland seinerseits die Gaslieferung einstellt. Wir müssen vorbereitet sein. Und deswegen ist es eine Frage der Sicherheit. Zum anderen ist halt auch die Frage, wie lange überhaupt die Situation anhält und wie lange wir in der Tat eventuell auf weitere fossile Energieträger rekurrieren müssen. Je länger die gegenwärtige Krise anhält, desto größer ist natürlich der Klimaimpact dessen, was wir gerade tun.
Nun stellt sich aber auch die Frage, Sie haben gerade gesagt, das hängt natürlich mit der deutschen Sicherheit zusammen, aber Deutschland bekommt seit über 50 Jahren im Grunde immerzu vertragsgemäß russisches Öl, russisches Gas, das fließt ja sogar jetzt noch ohne jegliche Einschränkungen. Also ist das eine kluge Entscheidung, den Hebel jetzt grundsätzlich umzulegen? Die Frage ist ja auch, was machen andere Länder? Entsteht da vielleicht eine Konkurrenzsituation für Deutschland am Ende?
Nun, zum einen haben wir in der Tat jetzt Rekordlieferungen russischen Erdgases. Das ist absolut ironisch, trotz des gegenwärtigen Krieges. Aber zum anderen, es ist im Moment einfach alles anders. Es ist seit dem Angriffskrieg Putins und Russlands auf die Ukraine die Lage eine andere. Wir können nicht mehr darauf setzen, dass Russland ein stabiler Lieferant ist. Und unter den gegebenen Umständen ist es auch moralisch nahezu nicht nachvollziehbar, dass wir weiterhin große Gas- oder Öllieferungen aus Russland langfristig beziehen. Insofern, die Situation ist eine andere. Aber in der Tat, wir werden auch uns mit anderen Ländern weltweit in Konkurrenz befinden. Wir konkurrieren um Flüssiggas. Es ist ja nicht nur so, dass Europa das will oder Deutschland, das will auch Japan, Südkorea oder China. Das heißt, wir betreten hier in einen harten Preiswettbewerb mit den Anbietern, die im Moment Flüssiggas liefern können. Und das ist auch einer der preistreibenden Faktoren im Moment.
Stichwort Preiswettbewerb. Es ist ja schon lange die Rede davon, dass man sich doch in Europa, sprich in der EU, überlegen sollte, eine nicht nur abgestimmte, sondern am besten gemeinsame Energiepolitik zu betreiben, vielleicht auch gemeinsam Rohstoffe einzukaufen. Wäre das jetzt der Moment?
Ich bin absolut dafür, dass wir europaweit versuchen, eine Antwort zu finden, nicht nur auf die Frage, wie wir zum Beispiel unsere LNG-Strategie koordinieren, bevor wir jetzt alle versuchen, das Gas zu kaufen, wäre das in der Tat eine gute Idee, zu fragen, wie können wir das eventuell koordinieren, aber auch bei der Frage der Kapazitäten. Deutschland baut gerade zwei LNG-Terminals oder will das zumindest und hat das vor. Daran ist zunächst nichts auszusetzen, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, so etwas in Koordination mit Nachbarn zu tun, die bereits Anlagen haben, zum Beispiel die Niederländer oder die Belgier. Also hier sehe ich auf jeden Fall viel Raum für europäische Lösungen.
Und glauben Sie, die Bundesregierung ist da noch lernfähig oder sind diese eigenen Terminals schon beschlossene Sache?
Ja, beschließen kann man viel. Das muss dann zunächst auch mal durch die Regelungsverfahren und dann ist noch die eine oder andere Klage anhängig in der Zukunft. Insofern, das wird noch etwas dauern. Man kann einiges sicherlich beschleunigen aufgrund der gegenwärtigen Notlage. Aber man wird nicht drum herum kommen, auch die Frage zu stellen, wo denn zum Beispiel die LNG-Lieferungen, die gerade vertraglich gebunden werden, in Europa überhaupt anlanden, damit sie bei uns in der Pipeline sind. Denn wir haben keine LNG-Terminals. Das muss über andere laufen. Insofern ist da sowieso Koordinationsbedarf.
Danke für diese Einschätzungen an Andreas Goldtau. Er ist Politikwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.